Ich habe lange überlegt, noch ein paar Sätze vor der zweiten Lesung zu lesen oder voranzustellen. Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche und Veränderungen, das bekommen ja alle mit. Tagtäglich sind die Nachrichten voll. Da lässt sich ein Donald Trump feiern wie ein Messias. Er richtet ein Religionsbüro ein. An der Spitze eine Frau, eine selbsternannte Pastorin, die das Wohlstandsevangelium predigt. Trump lässt sich auch von diesen ganz besonderen Anhängern, vielleicht hat er es schon mal gesehen, im Weißen Haus segnen. Also schwierige Geschichte. Da steht die russisch-orthodoxe Kirche fest hinter Putin. Sie sind nicht bereit, diesen Krieg, den er angezettelt hat, zu verurteilen. Wir haben ja am letzten Sonntag von der Verfolgung von Christen gehört. Und es wird nicht besser, sondern schlimmer. Wir können froh und dankbar sein, dass wir in unserem Land so frei den Glauben leben können. Ich lese jetzt den zweiten Bibeltext aus dem Matthäusevangelium in Kapitel 7, die Verse 15 bis 20 nach der Übertragung der Volksbibel. Alarmglocken! Passt auf vor den allerwissenden Labersocken, den Verschwörungstheoretikern und Pseudopropheten, die den ganzen Tag nur dummes Zeug erzählen. Sie tun so, als wären sie ganz friedlich unterwegs, aber in Wirklichkeit sind sie brandgefährlich. So wie man sofort kapiert, was für ein Baum das ist, wenn man sieht, was für Früchte an ihm wachsen, so kann man auch Menschen einschätzen. Süße Äpfel erntet man auch nicht von Brennnesseln und Karotten wachsen nicht an Tannen. Und überhaupt, wenn ein Baum gesund ist, werden auch seine Früchte gesund sein. Ist er krank, sind es auch seine Früchte. Ein gesunder Baum wird keine ekligen Früchte tragen und ein kranker Baum wird wohl kaum gute tragen. Wenn ein Baum nichts isst, wird er gefällt, kommt in den Schredder oder wird verbrannt. Genauso werdet ihr auch erkennen, wie ein Mensch wirklich drauf ist, wenn ihr euch anseht, was für Früchte aus seinem Leben kommen. Der Herr segne uns sein Wort. Amen.
Bevor ich über dieses Thema predige, möchte ich doch noch ein anderes kleines Anliegen loswerden. Ihr kennt vielleicht den Dietmar Schlegel, der seit über einem halben Jahr im Altersheim ist und der seitdem noch keinen ordentlichen Rollstuhl hat. Er sitzt in einem Rollstuhl, der zu eng ist und der ihm Schmerzen bereitet. Und ich suche für ihn dringend einen Rollstuhl, der müsste breiter sein von der Sitzfläche als 45 Zentimeter, also mindestens 50. Wer da jemanden kennt oder jemanden weiß, der so einen Rollstuhl übrig hat, bitte an mich wenden. Ich möchte gern noch beten. Herr, und ich bringe dir jetzt nochmal das Thema und ich bitte dich, dass du dein Wort heiligst und dass ich dein Wort sagen kann und dass ich Dinge weglasse, die nicht nötig sind und dein Wort zur Auferbauung und zur Ermutigung wird. Segne du dein Wort, Herr. Amen. Vor vielen, vielen Jahren war mal eine Bibelwoche in Plauen in einer Gemeinde. Da predigte oder lehrte ein Professor der Theologie Siegfried Zimmer. Ein alter Herr mit weißen Haaren, halb erblindet, wurde von einer jungen Frau zur Kanzel geführt. Nicht zu verwechseln, dazu muss ich sagen, nicht mit einem Peter Zimmerling aus Leipzig, der dort Professor war der Theologie, sondern Siegfried Zimmer. Jedenfalls, dieser Mann lehrte und es faszinierte mich, was er sagte. Auch rhetorisch hatte er es richtig auf der Kiste. Ich war so begeistert, dass ich mir danach eine Hör-CD kaufte. Und als wir im Sommer gemeinsam mit unseren Söhnen in den Urlaub fuhren oder zurückfuhren, hörten wir uns diese CD an. Es ging um das Thema Gottes Liebe und Gottes Gericht. Und irgendwie merken wir immer mehr in dieser ganzen Predigt, dass das, was wir in der Bibel lesen, mit dem, was er sagte, nicht übereinstimmte. Es wurde so flapsig davon erzählt, dass eben Gott doch kein strafender und zorniger Gott ist, dass wir auch keine Angst haben müssten vor dem Gericht. Am Ende haben wir nochmal so eine kleine Reflexion über unser Leben und ansonsten braucht das doch Gott nicht zu strafen. Das hat irgendwie nicht gepasst. Ja, ist das schon eine Irrlehre? Ihr könnt ja mal im Internet nachgucken, da gibt es auch einen Markus Voss, auch ein Theologe, der an der Uni in Jena lehrt, der das sehr gut aufdröselt, was an dieser Lehre falsch ist. Was ist denn nun eine Irrlehre? Im 1. Johannes 4, Vers 1 steht, ihr Lieben, glaubt nicht einen jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Ein Irrlehrer ist ein Lehrer, der falsche Lehren bringt, die der biblischen Wahrheit nicht entsprechen und den Menschen vom rechten Weg abbringen. Also das heißt, wenn ich oder ein Pastor im Grunde genommen predigt, dann muss er das tun im Auftrag des Herrn. Und es muss mit der Lehre von Jesus übereinstimmen. Denn wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann muss es darum gehen. Es wäre genauso dumm, wie wenn ich zum Tilo und nach McDonald's gehe und mir einen Hamburger bestelle mit Fleisch und ich bekomme einen veganen. Das geht nicht. Ich muss das bekommen, was Jesus sagt. Nun ist es manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, was denn ein Irrlehrer ist. Es ist ja nicht so, dass jemand hier vorne steht und sagt, Leute, ich lehre euch jetzt mal was Falsches. Ich will euch von Glauben an Jesus wegbringen. Nein, so einfach ist es nicht. Wir müssen da schon sehr vorsichtig sein und überlegen und prüfen, was ist denn nun eine Irrlehre? Das Ziel eines Irrlehrers ist nämlich das, und das steht auch in Matthäus 7, Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Also sie wollen töten. Und es geht aber darum, dass sie unseren Glauben töten wollen. Unseren Glauben an Jesus. So, nun wissen wir ja, dass es einen Haufen unterschiedliche Lehrmeinungen gibt. In der Kirche seit Anfang an. Also, da geht es um die Kindertaufe, die Erwachsenentaufe, das Abendmahlsverständnis, die Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Es gibt ganz unterschiedliche Überzeugungen und jeder ist davon überzeugt, dass es richtig ist. Und ich denke, das ist halt so. Aber da geht es nicht darum, den Menschen vom Heil von Jesus wegzubringen. Und da glaube ich, und das muss ich vorneweg sagen, braucht es für uns ein großes Herz auch, miteinander zu leben, auch in den unterschiedlichen Lehrmeinungen der Gemeinden und Kirchen. Also eher das zu suchen, was uns verbindet und nicht das, was uns trennt. Das haben wir jedenfalls, die älteren Männer wie ich, in der Bausoldatenzeit erlebt. Da ging es darum, Jesus ist die Mitte und darum kommen wir zusammen. Egal, ob der Katholik ist oder Adventist, das war uns vollkommen egal. Und es wird wahrscheinlich in der Zukunft mehr denn Jesus sein, dass wir zusammenkommen, um miteinander an Jesus zu glauben. Nein, es geht darum, dort, wo die Gefahr gegeben ist, dass die Grundpfeiler unseres Glaubens verändert werden. Also, deshalb haben wir so ein wunderbares Glaubensbekenntnis, was wir jeden Sonntag beten und bekennen, weil darin ganz klar steht, an was wir glauben. Das ist das Wichtige und die Gefahr ist immer dort, wo diese wunderbare Heilsbotschaft zerstört wird. Und es gibt aber noch einen anderen Zweig und den benenne ich mal als Gesetzlichkeit oder fanatischen Glauben. Das ist dort, wo wir denken, wir müssen alles ganz richtig machen und streng an allen Regeln halten. Wir wollen es richtig machen, um gesegnet zu werden. Wir haben da einen ganz hohen und ganz ehrgeizigen Anspruch. Da das sind ja oft vielleicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollten es ja auch ganz ernst nehmen, ganz richtig machen, ganz genau bleiben in dem, was sie vielleicht von Gott gehört haben, an Geboten und Gesetzen. Und wo es nicht gereicht hat, da hat man noch eins draufgesetzt und noch eins draufgesetzt. Und es war für die Menschen eigentlich eine Qual. Und sie waren so überzeugt von ihrer Rechtschaffenheit und Gläubigkeit, dass sie Christus als ihren Herrn nicht erkannten. Dieser hohe Anspruch lässt uns oft tief stürzen. Wie gesagt, es ist nicht so leicht herauszufinden, was ist denn eine Irrlehre? Ich denke, wir können es an seinem Wort prüfen, allein an seinem Wort. Und das ging ja schon vom Anfang an in der Urgemeinde los, dass es da so viel Irrlehren und jeder hatte eine andere Idee, dass die Gemeinden auseinandergingen, dass es Spaltungen gab und Abfall. Und die Apostel mussten immer wieder warnen und ermahnen, bleibt an der Wahrheit, bleibt an dem Wort Gottes. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir die Dinge prüfen an seinem Wort. Da stelle ich natürlich voraus, dass wir sein Wort als Wahrheit anerkennen und glauben, dass es das Wort Gottes ist. Denn das wäre wieder ein anderes Thema, darüber mal nachzudenken, warum Wort Gottes die Wahrheit ist und glaubwürdig. Es geht mir heute um 7 Punkte, an denen wir das prüfen können, was eine Irrlehre ist. Und dazu gibt es auch ein Bild dazu, das könnt ihr mal reingeben oder vielleicht, ja, macht es gleich mit einmal. Ihr macht das schon richtig da hinten. Punkt 1. Außer Jesus gibt es noch andere Wege, die erretten. Also es gibt auch noch andere Wege, dass wir zu Gott finden können, zu Gott gehören können. Also deshalb brauchen wir auch keine Juden, die Botschaft von Jesus zu bringen oder den Moslems, denn sie glauben doch alle an Gott. Aber wenn Jesus sagt, dass niemand zum Vater kommt als durch ihn, so steht es im 1. Johannesbrief, das ist ein Absolutheitsanspruch von dem Sohn Gottes. Haben wir dann ein Recht, dagegen etwas anderes zu sagen? Oder wie kann man das heute noch glauben, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern für ihn uns alle dahingegeben hat, so wie es in Römer 8, Vers 32 steht? Gott braucht doch nicht versöhnt zu werden durch so ein blutiges Opfer. Diese Opferhandlungen früher bei den Götzen und Gottheiten, das hat doch Gott nicht nötig. In seiner großen Liebe fordert er nichts und könnte durch kein Sündopfer erkauft werden. Man könnte auf direkten Weg auch zu Gott kommen. Nein, das ist falsch. Es ist eine Lüge, denn im 1. Korintherbrief, Vers 5, Vers 7 steht, Kapitel 5, Vers 7, denn Christus, unser Passahlamm, ist für uns geopfert worden. Vielleicht haben wir manchmal ein Problem mit diesem Opfer Jesu. Aber überlegt euch doch mal, wenn Eltern ein schwerst krankes Kind hat, was vielleicht an Krebs erkrankt ist, die Eltern würden ihr eigenes Leben für ihr Kind schenken, opfern, um es zum Leben zu erwecken und zu erhalten, wie viel mehr Christus sein Liebesopfer bringt, um uns von dem Krebsschaden des Todes und der Sünde zu befreien. Das ist nämlich das Zentrum unseres Glaubens. Und dort, wo das uns weggenommen wird, dass Christus, wir ihn brauchen als unseren Erlöser und Erretter, da verlieren wir die Kraft und das Leben und die Liebe des Glaubens an sich. Punkt 2. Wenn über Jesus die Unwahrheit gesagt wird, also solche Dinge so, ja, Jesus war nur ein besonders guter Mensch, oder so wie es die Anthroposophen sagen, Jesus ist Geist, oder Jesus ist nicht gestorben, auch nicht auferstanden, oder eben wie schon gesagt, das Opfer Jesu war nicht nötig. Oder dass man sagt, Jesus ist nicht auferstanden oder kommt auch nicht wieder. In der Paulusgemeinde als junger Mensch, als ich noch Kind war, gab es mal einen Pfarrer, der Pfarrer Rottmann, der predigte das von der Kanzel, er glaube nicht an die Auferstehung. Und es war gar nicht so einfach, dass die Gemeinde den Pfarrer losbekam. Man hat ihn dann ins Landeskirchenamt versetzt. Tja, im 2. Johannes 7 bis 11 steht, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Das ist ganz schön hart. Wer das sagt, der ist ein Verführer. Er hat den Geist des Bösen in sich und wird davon gelenkt. Punkt 3. Wenn die Lehre, die ich höre, klar der Bibel widerspricht. Also, dass man Ideen, Maßstäbe dieser Welt über das Biblische oder die biblischen Maßstäbe stellt. Wir müssen ja wissen, dass sich die Maßstäbe dieser Welt alle 30 Jahre verändern. Wir kommen ja manchmal gar nicht mehr hinterher. Wird immer was Neues entdeckt und erfunden und erdacht und alle sollen das dann glauben, dass das richtig ist oder das andere vorher falsch war. Denken wir an die ganze Thematik Sexualität, Ehe oder das Thema Abtreibung oder Sterbehilfe und. Es ständig werden Dinge verändert. Oder wir denken mal zurück an unsere Zeit in Deutschland, als man versucht hat, die Bibel umzuschreiben. Man wollte eine germanische Bibel schaffen, in dem alles, was mit Juden zu tun hat, herauskommt. Verrückt. Und es gibt auch eine Theologie, die auch alles herausstreichen will, was man nicht beweisen kann, was man vielleicht historisch nicht begründen kann, was heute nicht mehr unseren Vorstellungen entspricht oder was eventuell Wunder sind. Und dann macht man das so, dass man die Bibel hernimmt und sagt, ach, das passt nicht mehr so richtig in unsere Zeit und das passt auch nicht mehr richtig in unsere Zeit. Und dann nehmen wir immer mehr aus der Bibel heraus und so übrig bleibt dann nur noch der Einband. Aber dann können wir damit nicht mehr Glauben leben. Tschüssi. In der Offenbarung steht 22, Vers 18, wenn jemand etwas hinzufügt, wird Gott ihn Plagen zufügen oder wegnimmt, hat keinen Anteil am ewigen Leben. Das ist krass. Gott lässt mit sich nicht spaßen, wenn jemand dieses Wort kaputt macht. Punkt 4. Der Irrlehrer lehrt aus einer falschen Autorität. Und da steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, die Verse 23 bis 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. So dass es, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Also, das sind Personen, die ziehen Menschen in ihren Bann, das mit Zeichen und Wunder. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gab ja nach dem Krieg eine Bewegung in Deutschland, einen Laienprediger, der auch aus einer ganz frommen Gemeinde kam, Paul Schneider hieß er, und der gründete eine Gemeinde, die nannte sich später Colonia Dignidad. Und als der Boden hier in Deutschland zu heiß für ihn wurde, weil er da schon straffällig geworden ist, ist er mit seiner ganzen Glaubensgemeinschaft nach Chile ausgewandert, 1961, und hat dort eine Gemeinschaft gegründet. Sie nannte sich das Gelobte Land. Er sich mal damit beschäftigt, es war die Hölle. Die Menschen mussten von früh bis abends arbeiten. Stundenlang mussten sie sich Lehren anhören, völlige Versklavung, sie durften nicht heiraten. Er missbrauchte Jugendliche. Ja, und komischerweise geschahen da selbst sogar Wunder. Die Menschen waren ihm hörig, bis er sogar später für diese Militärjunta, die damals war, im Grunde genommen Keller zur Verfügung stellte, wo Menschen dort gefoltert und umgebracht worden sind. Und am Ende vollzog er mit seiner ganzen Gemeinschaft Massenselbstmord. Ein Verführer. Einer, der das Böseste tat. Tja, deshalb ist immer wieder auch zu fragen und zu prüfen, aus welcher Motivation lehrt diese Person? Ist es wirklich aus der Liebe zu Gott? Hat dieser Mensch eine persönliche Beziehung zu Jesus und weil er aus dieser Dankbarkeit ergriffen ist, will er die Liebe Gottes weitersagen? Oder steckt dahinter Habsucht, Macht und Anerkennung? Im 2. Petrus, da steht ja dieser Vers 2, Vers 3, in ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Und da sind wir schon beim Punkt 5, also welche Früchte wachsen daraus? Matthäus 7, Vers 16. Ich glaube, das ist so gut, dass man das anschaut. Was ist das für eine Frucht? Einmal, was geschieht in dieser Gemeinschaft, in dem das gelehrt und gepredigt wird? Geschieht da Wachstum, Nachfolge, Führung in der Beziehung zu Christus, Hingabe? Oder ist es eher ein Kuschelkreis? Sind die Menschen, die darin leben, eher versklavt und manipuliert? Ist da gar keine Freude mehr? Ist da alles eng? Wie ist das? Man kann das zum Beispiel auch daran prüfen, wenn man sowas hört, ist diese Botschaft, die ich da höre, etwas, was meinen Glauben aufbaut, ermutigt und stärkt, oder macht es den Glauben an Gott, Jesus und den Heiligen Geist klein? Macht es mich verwirrt? Führt es mich eher weg von Gott? Dann sollten wir sehr vorsichtig sein. Und natürlich ist es wichtig, dass der das predigt und der das lehrt, auch mit dem, was er tut in seinem Leben, das in irgendeiner Weise übereinstimmen muss. Natürlich bin ich wieder Hartmut, wir sind alles beides Halunken, wir sind Sünder. Und wir brauchen jeden Sonntag das Abendmahl, um wieder ein bewusst zu machen, ich brauche die Vergebung und die Gnade. Aber wenn einer, der da predigt, so tut, als das, was er in Sünde tut, richtig ist und es rechtfertigt, dann sollten wir das prüfen. Dann bin ich schon beim Punkt 6. Ich habe mal eine Weihnachtspredigt gehört im Fernsehen. Da hat dieser Pastor, das war eine Pastorin, es geschafft, in dieser gesamten Weihnachtspredigt nicht einmal den Namen Jesu zu verwenden. Es ging gar nicht um Jesus. Also es ist erstaunlich, was man alles hinkriegt. Also wo im Grunde, das ist sowas wie eine Nebensatztheologie, wo also Hauptsätze werden zu Nebensätzen runtergestuft. Es geht nicht mehr um das Zentrum. Wenn also es gibt schon Themen, die man benennen kann, aber wenn es nur noch um Umweltschutz, Weltfrieden, Selbstfindung, Gesetzlichkeit, gesunde Ernährung geht, dann ist irgendetwas falsch. Wo man aus Dingen riesengroße Sachen macht, wo man sagt, das ist doch nicht der Glaube. Ich denke, vor vielen Jahren kam eine junge Frau auf mich zu, die ist als Erwachsene getauft worden und war ganz verwirrt. Und hat gesagt, Gerd, ich bin total verunsichert. Ich habe gesagt, was ist denn? Naja, ich habe jetzt so eine Gruppe getroffen, so eine Gemeinschaft, und die hat meine Taufe hinterfragt. Die hat gesagt, ach, der Pfarrer, der dich da getauft hat, der ist gar nicht richtig gläubig und bibelfest, und dann bist du auch nur so in so ein Becken getauft worden, das ist keine richtige Taufe. Und sie war total verunsichert. Und da habe ich gesagt, überleg mal, wenn du jetzt sterben würdest und zu Gott kommst, würde Gott, der Vater, zu dir sagen, was denn, du hast ja gar keine richtige Taufe. Dann hast du hier nichts zu suchen. Und hat sie gesagt, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Auf einmal hat sie erkannt, dass es doch in der Beziehung zu Jesus um was ganz anderes geht, als dass wir uns an solche Gesetzlichkeiten fest verankern. Sondern da geht es darum, dass ich in Christus lebe. Egal, ob ich als Kind getauft bin oder als Erwachsener. Sondern dass ich in einer Beziehung zu Christus lebe. Das ist die Hauptsache. Ja, dass biblische Wahrheiten oder biblische Worte umgedeutet werden. Das finden wir zum Beispiel in der christlichen Wissenschaft. Da ist das Wort wie Umkehr, erneuerter Mensch oder Wiedergeburt oder Christus. Da wird etwas ganz anderes ausgesagt als das, was die Bibel damit meint. Wir sind beim letzten Punkt, und ich denke, das ist auch eins der wichtigsten. Ist die Person, die da predigt, eingebunden in einer Gemeinde? Verantwortlich? Gibt es Älteste? Ich glaube, es ist so wichtig, weil Gemeinde ist ein ganz schwerwiegender Punkt, wo Jesus gesagt hat, wir sind und wir brauchen die Gemeinschaft, in der wir verwurzelt sind. Jeder, auch der, der predigt und der, der das Wort verkündigt. Und ich glaube, es ist gut, dass ich in der Gemeinde verankert bin. Und wenn ich irgendwelchen Mist erzähle, wird mir der Hartmut zu sagen, komm mal her, mein Freund, ich muss mal mit dir ernstes Wort reden. Und das ist richtig so. Wir leben in einer Zeit, da, glaube ich, sind wir besonders anfällig für solche verführerischen Lehren, so wie es im 2. Timotheus 4, Vers 3 steht. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zukehren. Das Wort Gottes ist nicht immer leicht, ist nicht immer schön, ist nicht immer liebevoll. Manchmal durchschüttelt es mich, trifft mich in meinen Innersten, weil es mich wieder zurückwirft auf das, wo ich schuldig geworden bin, wo ich versage, wo ich nicht recht lebe. Und es braucht es manchmal, dass wir aufgerüttelt werden, gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft, wo es uns so leicht geht und so gut geht. Da braucht es das aufrüttelnde Wort. Und deshalb ruft er uns zu in seinem Wort im 2. Johannes-Evangelium, Vers 9, dass wir in der Lehre Christi bleiben sollen. Das heißt, in seinem Wort. Und dass wir dort, wo uns das Wort Gottes trifft, darüber nachdenken und bereit sind, immer wieder zur Umkehr. Ja, das ist mein Gebet. Herr, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich schuldig geworden bin. Zeig mir, wo ich falsch liege, dass ich auf deinem Weg bleibe. Amen.